ehemalige Thomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Here comes the sun. Here comes the Schlürf. Städt, grüß dich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Distanz und Gloria. Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Hallihallo.
Ich muss ausnahmsweise mal wie sonst sagen, dass mir nicht so gut geht. Aber das soll der Folge jetzt nicht abtun. Ich wollte das nur, ich bin ja immer ehrlich. Ich sage, wenn mich Leute fragen, wie es mir geht, auch wie es mir geht. Mir geht es heute nicht so gut. Es ist aber nicht schlimm. Es wird immer besser.
Städt
jetzt
ist immer,
in den letzten Sekunden.
Städt ist immer Erich. Und wie es in der DDR schon hieß, Erich wert am längsten. Ja, gut. Fangen wir damit mal an. Gut, haben wir die Messlatte auch gesetzt. Ja, da werden wir doch sicherlich auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, wie es dir geht. Ich sende hier aus dem allerschönsten Österreich, aus Maishofen, was in der Nähe von Zell am See ist. Und ich bin im Urlaub und ich freue mich, dass wir irgendwie eine Verbindung zustande bekommen haben, dass wir uns sehen, dass wir uns hören und dass ihr uns auch seht und hört. Wir sind bei Folge, oha, jetzt muss ich nachdenken, ich glaube 33 mittlerweile. Das ist eine ganze Menge.
So Art, ja.
Eine ganze Menge Holz, gell?
Richtig, richtig, das kann man nicht anders sagen. Ich habe gehört, dass du, oder ich habe es auch mitbekommen, dass du die ganze Woche bis jetzt noch kein Handy benutzt hast. Wie fühlt sich das an?
Es fühlt sich unfassbar gut an. Also erschreckend gut, muss man sagen, denn das lässt einen so ein bisschen drüber nachdenken, das doch öfter zu machen. Einzige Ausnahme ist jetzt gerade, meine Notizen habe ich mir hier aufs Handy gemacht. Das heißt, also ich habe im Prinzip die ganze Woche einen Flugmodus drin gehabt und bin nicht zu erreichen gewesen, habe keine E-Mails gelesen, habe keine Nachrichten bekommen, keine Nachrichten gelesen, nicht telefoniert, nicht telefonisch erreichbar. Und das ist in den ersten zwei Tagen extrem komisch gewesen. Und dann extrem erholsam. Also das kann ich nur empfehlen, wer sich das mal leisten kann, 3, 4, 5, 6 Tage einfach mal das Handy beiseite packen, alles ausmachen, was in irgendeiner Form Ping, Pang und Pung machen kann und einfach mal das Leben wieder nicht online, sondern offline im Real Life genießen. Das ist wirklich eine gute Sache. Städtgähnt, das ist auch eine gute Sache, denn das sorgt für einen ordentlichen Sauerstoffaustausch im Kopf und er wird jetzt wacher dadurch, habe ich mir sagen lassen.
Ne? Ich bin nicht müde. Ich bin tatsächlich nicht müde. Nur sehr geschafft. Sehr geschafft.
Sehr geschafft. Dann kommen wir doch gleich mal, damit ich jetzt überhaupt nicht so in den Verwaltungsmodus kommst, wie es manchmal beim 1:0 ist beim Fußball, ja, kommen wir doch direkt mal zu einer Frage. Wir waren gestern auf einer Tretboot-Tour, da komme ich dann gleich noch genauer zu. Ich bin ja mit 3 Freunden hier unterwegs. Und da haben wir eine Cessna so in Spuckweite über uns fliegen sehen. Und wollte dich fragen, weil du ja neulich schon mal angedeutet hattest, dass das gar nicht so ohne ist, in den Bergen zu fliegen. Wie genau gestaltet sich die Schwierigkeit? Also lässt sich das machen? Ist das, wie gefährlich ist das? Es sind ja oft auch Privatflugzeuge, von denen man so liest, dass die irgendwo in Alpenwäldern dort irgendwo hängen. Wie ist da deine Wahrnehmung so grundsätzlich? Sollte man das machen? Gerade über so einen See? Ist das dann nochmal was anderes?
Wie groß war der See denn?
Naja, das ist schon, also Größe Kostpudener See, Leipzig ungefähr, ein bisschen größer, aber ungefähr selber Umfang.
Und Berge in der Nähe direkt?
Ja, na klar, Alpen, komplett drumherum, er ist komplett bebergt, der See.
Das ist dann schon ein starkes Stück. Also da muss man sich wirklich sehr, sehr gut auskennen und die Berge und die Fallwinde in der Nähe wirklich gut kennen und auch wirklich die Täler gut kennen und wissen, wo man zweifelsfall landen kann. Ja, es ist ja auch so, ob man so ein tiefes Manöver macht, das ist jetzt nicht grundsätzlich ausgeschlossen, denn es ist ja auch so, dass Flugzeuge grundsätzlich solche tiefe Manöver fliegen, immer am Ende eines Fluges und relativ kontrolliert dann auch den Boden erreichen. Und das heißt, man kann das auch während des Fluges machen, sofern man sich wirklich gut auskennt. Und es gibt auch Flugplätze, die in solchen Lagen liegen, wie wir es gerade beschrieben haben. Also auch von Bergen umgeben und da kann man auch landen. Das heißt, da muss man sich aber sehr gut auskennen. Meistens hat man dafür auch eine spezielle Lizenz zu machen, also eine spezielle Landelizenz für den entsprechenden Flughafen. Und man kennt sich also sehr gut aus. Und so kann das natürlich schon auch sein, wenn man sich in diesen Tälern gut auskennt, dass man auch mal so relativ nah über so einen See fliegt.
Ja, nah ist tatsächlich relativ. Also das war jetzt nicht so im Meterbereich, sondern schon höher. Aber also das war schon tiefer als der normale Verkehrsflieger, sagen wir es mal so.
Ja, naja, klar, auf jeden Fall. Also es kann ja auch sein, dass das direkt über, ich weiß jetzt nicht, wie hoch das war, aber vielleicht war es auch über den Bergspitzen. Und auch da lauern da Gefahren im Gebirge, weil der Wind ähnlich wie, also beziehungsweise der Wind, der geht trotzdem über die Berge drüber, so wellenartig. Das konnte man jetzt nicht sehen, ich weiß. Es geht so wellenartig auch und das kann sich bis in die Stratosphäre hinziehen, diese Wellen über Gebirgen. Das heißt, wenn du im Reiseflugzeug sitzt und über die Alpen fliegst, kannst du es mitkriegen, dass du über die Alpen fliegst, auch wenn Wolken sind.
Ja, das, dem stimme ich zu. Es ruckelte immer mal, wenn man im Flieger saß und über Gebirge flog. Was bist denn du so für ein Sonnenbrandtyp? Also im Idealfall kein Sonnenbrand, das ist mir klar, das geht mir ähnlich, aber an meiner schweinchenrosanen Gesichtsfarbe kannst du erkennen, möglicherweise, ich weiß jetzt nicht, wie das Licht hier ist, dass es nicht ganz geklappt hat. Wir haben es sehr lange sehr gut hinbekommen, aber gestern auf der schon erwähnten Tretboot-Tour gab es dann doch ein bisschen Brand von der Sonne. Wie ist das bei dir? Also bist du so ein Typ Prüfung, Medizinstudium, also schon Sonnenbrand, bevor du in die Sonne gegangen bist? Oder wie ist das?
Bei mir ist es eher so, dass ich nicht sofort Sonnenbrand kriege. Es geht nicht ganz so schnell. Das liegt daran, dass ich auch vorher, also ich bin ein etwas dunklerer Hauttyp sowieso schon, was das ein bisschen begünstigt, dass ich nicht so schnell Sonnenbrand kriege. Und ich kriege auch die allererste Bräune ratzfatz. Das heißt, da habe ich schon mal einen natürlichen Schutz. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwie 2-3 Stunden in der Sonne bin, ist egal, dann kriege ich trotzdem Sonnenbrand, da muss ich mich auch eincremen, das ist ganz klar. Aber ich, auch jetzt, wenn ich hier gerade Dinge draußen mache, werde ich ja jedes Mal braun und wenn ich da bloß eine Stunde bin oder eine halbe, dann habe ich da einen relativ guten natürlichen Schutz schon aufgebaut. Und dann ist es auch meistens so, dass ich Sonne-Schatten-Sonne-Schattenwechsel habe aktuell. Aber ansonsten, sagen wir mal, geht es bei mir mittelschnell.
Das kann ich so unterschreiben, auch wenn ich zuletzt vermehrt immer mal für einen Italiener gehalten werde. Ich weiß nicht, ob das am Haar liegt oder an woran auch immer, aber es schmeichelt mir.
Das ist witzig, also, das es ist witzig, gerne an. Ich auch. Es ist wirklich, das habe ich nicht gedacht, aber es liegt vielleicht auch an Maske und so weiter und so fort. Ich habe Pakete zugestellt und dann fragte mich tatsächlich mal jemand, wo ich denn herkomme. Und dann habe ich gesagt, ich komme aus Leipzig. Aha, das hört man aber nicht. Ich so, nee, ich habe das, ich hab das gelernt, dass ich auch nicht sechsle ganz viel, das wohlgemerkt, das war in Leipzig. Aha, und was sind Sie für ein Staatsmann? Ja, also ich bin Deutscher. Aber nicht von hier, doch. Ich bin in Leipzig geboren und aufgewachsen. Ich habe nie woanders wirklich großartig gewohnt. Und da habe ich mich schon, ich weiß nicht, war in dem Fall witzig, aber kann verstehen, dass es Leuten, die tatsächlich nicht in Anführungsstrichen normal aussehen, also das, was man in der Region, wo man wohnt, für als normal hält, dass das nervt. Ich meine, ich fand es lustig, aber wenn das jetzt wirklich mir jeden Tag mehrfach begegnet, würde es mich ganz schön nerven.
Ja, das glaube ich auch. Also tatsächlich finden wir das halt so ein bisschen belustigend, weil es uns wahrscheinlich auch nicht jeden Tag passiert. Aber ich glaube, wenn du nun permanent irgendwie beantworten musst, wobei ich das auch so und so kenne. Also ich kenne da auch Kollegen und Freunde, die das überhaupt nicht stört. Im Gegenteil, die erzählen sogar sehr gerne, wo sie herkommen und wo ihre Familie so herkommt, wenn sie denn also tatsächlich irgendwie andere Wurzeln haben. Aber so grundsätzlich kann ich das schon sehr nachvollziehen, wenn man das da jedes Mal beantworten muss. Und gerade wenn man halt in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Stett, schwenkst du die weiße Fahne oder was machst du da gerade? Schneuzt. Na dann schneuz mal. Hast du keinen Räusperknopf?
Nee, habe ich nicht. Aber ich befürchte, dass du das gleich rausschneiden musst. Das ist ja kein Problem. Ich gehe mal ein bisschen weg.
Nee, das ja dabei, ich kann ich, dir ich, dabei ich, ich erzähl, mal. Ich erzähle in der Zeit weiter, dann hört man den kleinen Elefanten im Hintergrund trompeten und dann geht's weiter, würde ich sagen.
Ja, okay, ja, also ich kann ja schon mal nicht unterbrechen.
Ich kann ja schon mal anfangen, von meinem Urlaub ein bisschen zu erzählen. Wir haben hier nämlich, und jetzt kommt ein Stichwort, Esel und Pferde direkt vor der Haustür und auch Elefanten, ja, wie man gerade gehört hat. Und es ist wirklich sehr schön. Also wir haben hier so eine Berghütte im nicht verschneiten Urlaubsgebiet tatsächlich. Ich glaube normalerweise ist das Skigebiet, aber hier direkt in den Bergen und es ist sehr schön. Also wir sind umgeben von Tieren. Übrigens die Netzabdeckung besser als in weiten Teilen Deutschlands, das nur am Rande. Und es gibt Wanderrouten, es gibt eben den Zeller See hier in der Nähe, auf dem wir auch eine Tretboot-Tour gemacht haben, wie vorhin beschrieben. Wir sind gestern, nee, wann sind wir angekommen? Am Montag sind wir angekommen und sind am Dienstag direkt gewandert. Es ist heute übrigens Freitag, 20.19 Uhr. Sind am Dienstag direkt gewandert und wie man das halt so macht, als Einsteiger direkt mal eine schwarze Route, was sich im Nachhinein als lang und hoch herausgestellt hat. Also wir sind da so auf ungefähr 2000 Meter hoch gewandert und haben gebraucht, ich glaube, 3 Stunden 45 hoch und ungefähr 2,5 wieder zurück. Da kamen wir hier unten wieder an und waren platt wie sonst was. Und auf dem Rückweg sind wir Wildpferden begegnet, was gar nicht mal so angenehm war, weil, man muss sich das so vorstellen, es gab so eine Art Gatter, wo man in das Gebiet der Wildpferde reingegangen ist. Und da standen auch so 10 Verhaltensregeln, die wir natürlich als, haben wir natürlich nicht gelesen so am Anfang, muss man einfach ehrlich sagen, und sind ein bisschen vielleicht zu forsch in dieses Territorium hinein flaniert. Jedenfalls hat das offenbar die Pferde verschreckt und ein Mutterpferd fühlte sich davon entweder genötigt oder gemüßigt, je nachdem, auf uns zuzurennen und ihr Kalb, nee, wie heißt denn das bei Pferden, ihr Fohlen zu beschützen, wobei Fohlen, das jetzt nicht mehr ganz so jung war. Aber es kam dann mit Karacho und voller Wucht uns entgegen und uns blieb nur die Flucht zurück durch dieses Gatter und dann mussten wir erstmal einen Schlachtplan machen, wie wir damit umgehen. So, nun muss man sagen, wir sind in einem fallenden Altersgefälle mit mir ganz oben, also ich bin der Älteste von uns. Und es gibt dann mehrere Abstufungen nach unten. Und die vorletzte Orgelpfeife hat so ein bisschen Angst vor Pferden, was das Ganze ein bisschen verkompliziert hat. Also ich bin dann irgendwann, nachdem sich die Pferde so ein bisschen getrollt hatten, wieder habe ich versucht, so ganz am Rande da durchzulaufen und vorzugehen. Und andere Kollegen kamen dann auch nach. Und wir hatten aber das Problem, wir standen dann unten am Wanderweg, waren also fertig weiterzugehen. Die Pferde waren mehr oder weniger außer Sicht, aber die anderen beiden standen noch oben. Und dann haben wir überlegt, wie kriegen wir die da jetzt raus? Also ohne, dass dann einer von beiden eine Panikattacke kriegt, beziehungsweise die Pferde völlig am Rad drehen, denn man soll sich ja Pferden langsam und auch leise nähern, beziehungsweise generell Tieren eher nicht verschrecken und so weiter und so fort. Ja, und dann kam mir die unfassbar grandiose Idee, also wir hatten vorher gesehen, da gibt es so eine einsame Hütte und da konnte man rein. Das bedeutet, also in dieses Gebiet, da war nichts, da wohnte keiner, das war einfach leer. Und das haben wir vorher gecheckt und gesehen, okay, also im Notfall, wenn irgendwas ist, können wir dahin fliehen sozusagen. Und dann habe ich gesagt, na okay, dann machen wir es so, dann pfeife ich laut, dann hoffen wir, dass die Pferde möglicherweise ankommen und dann können die Kollegen von da oben raus. So, das war der grobe, wenn auch nicht ganz zu Ende gedachte Plan, wie mir im Nachhinein dann auch aufging. Jedenfalls pfiffig und die Pferde kamen auch, aber halt eben um uns da so ein bisschen fernzuhalten wahrscheinlich. Also die waren nicht aggressiv, die wirkten nicht so, als würden sie uns, keine Ahnung, aufessen wollen, was Pferde ja sowieso selten tun mit Menschen. Übrigens im Gegensatz zu Wildschweinen habe ich neulich gelernt. Die sind da durchaus in der Lage zu, aber das nur als Abriss. Und die Pferde kamen auf uns zu und wir flüchteten eben wie geplant in diese Hütte da. Das Problem war, dass die beiden anderen Kollegen natürlich jetzt auch nur nicht an den Pferden vorbeikamen, denn die hätten ja zu uns gemusst. So weit der logische Fehler in meinem Plan. Das heißt, die haben sich dann einen Weg obenrum gesucht, irgendwie einen total umständlichen Umweg. Und irgendwann kam es dann so, wie es kommen musste. Wir saßen alle auf dem Gelände dieses Hauses fest. Das war jetzt kein Riesenhaus, sondern das war einfach so eine Holzhütte mit so umliegendem Zeug. Und die Pferde hatten uns mehr oder weniger umstellt. Das heißt, wir saßen da so ein bisschen in der Falle und es fing dann auch noch an zu regnen. Und das Ende vom Lied war, wir haben wie geschasste Hunde uns einen Weg irgendwo hinten raus durch die Böschung dort gesucht, um den Pferden ja nicht zu begegnen. Sind die weiträumig umgangen. Und das war ein bisschen unwürdig, aber am Ende sind sowohl die Pferde als auch wir im wahrsten Sinne des Wortes ungeschoren davongekommen, denn wir sind ja keine Schafe.
Mäh.
So, das war die Geschichte. Es war also viel Action dabei.
Apropos Schafe. So machen die Ziegen immer, wenn man morgens kommt. Und heute trat ich aus der Tür hinaus, guckte in den Hof und sah 4 Ziegen in meinem Hof. Im Innenhof. Und ich dachte mit dem Moment, dass ich sehr glücklich darüber bin, dass es ein Vierseithof ist, weil sie auch nicht raus konnten. Und da habe ich festgestellt, ich habe vergessen, das Tor zuzumachen, was die Ziegen normal daran hindert, in den Hof reinzukommen. Aber dadurch, dass ich sie vorher schon sehr viel verwöhnt habe und an mich gewöhnt habe, sind sie mir quasi fast hinterhergelaufen wieder zurück.
Süß.
Zu ihrem Gebiet.
Ja. Ja, so ähnlich ist das hier auch. Also wie gesagt, wir sind hier umzingelt von Eseln und Pferden und auch von Schafen und Ziegen natürlich. Geil ist, wenn man hier die Schafe anpiekst mit so einem dezenten
Mäh!
Kommt sofort ein Chor zurück. Also es ist wirklich wieder Vorsänger, ja. und das erwidern. Das ist äußerst lustig.
Das ist wirklich klasse.
Schafe hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ne? Die können halt nur im Imperativ. Das bleibt auch so. Also die Beobachtung hat sich jetzt nicht entkräftet dadurch, dass wir hier sind. Im Gegenteil. Von der Tretboot-Tour habe ich ja schon erzählt. Heute waren wir tatsächlich wandern. Nee, nicht wandern. Quatsch. Wir waren nicht wandern. Wir haben eine Bergtour gemacht. Und zwar wollten wir auf den Großglockner, was... Du mögest mir bitte widersprechen, wenn ich falsch liege, soweit ich weiß, der höchste Berg Österreichs ist. Stett rümpft die Augenbrauen. Nee, man rümpft die Nase, man zieht die Augenbrauen hoch. Aber
ich weiß es auch nicht.
Also meines Erachtens ist der Großglockner der größte Berg Österreichs. Und wir haben halt gestern geschaut, wie können wir das machen? Wie kommen wir da hin? Wie weit ist das weg? Und es ist tatsächlich ziemlich nah eigentlich, dachten wir. Sind da heute also hingefahren und sind mit der Gondel nach oben. Haben beim Abstieg auch ein handfestes Gewitter mitgekriegt tatsächlich. Also das war gar nicht mal so lustig mit der Gondel da so durch so eine sich anbahnende Gewitterfront. Also wir waren nicht mittendrin, aber es war schon wahrzunehmen, dass es gleichgehörig krachen wird. Sind da also hoch, sind da durch die Gegend gerannt und standen dann irgendwann oben auf dem Berg auf ungefähr 3000 Metern, was man übrigens extrem merkt. Also tatsächlich, wenn man durch die Gegend läuft, so bergan und dann, also ich merke das, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie besonders zart beseitigt bin, was das angeht, aber das, erstens bist du wesentlich schneller natürlich außer Puste, okay, so, das kennt man, aber man sollte sich schon langsam bewegen. Also es geht schon ganz schön in die Birne, wenn man sich zu schnell bewegt. Standen dann da oben und haben festgestellt, Moment mal, da drüben sind Berge, die sehen irgendwie größer aus als der hier. Und haben die ganze Zeit gerätselt, wie das sein kann, wenn wir doch auf dem höchsten Berg sind, den es in Österreich angeblich gibt. Also wie gesagt, man möge mir widersprechen, ansonsten kläre ich das nächste Woche auf. Wie kann es sein, dass es dann Berge gibt, die annähernd so hoch, wenn nicht noch höher sind? Und irgendwann, durch Zufall, saß ich dann, als die anderen noch auf so einer Aussichtsplattform war, unten und habe gesehen, wir waren auf dem falschen Berg. Wir standen einfach statt auf dem Großglockner auf dem Kitzsteinhorn, was auch ein hoher Berg ist. Also wir waren dann letztendlich auf 3000, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube, der ist insgesamt 3600 Meter hoch oder 3400 oder so. Und wir waren bei 3000 Metern am Ende. Aber der Glockner ist, glaube ich, nochmal 800 Meter höher. Also der ist, glaube ich, am Ende 3,8 oder 3,7 oder sowas. Es war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wir haben uns ein bisschen, also der Tag ging gut los. Wir kamen auf dem Parkplatz an, wo man die Gondelkarten kaufte, und da kamen uns zwei vertrauenserweckend aussehende Menschen entgegen und sagten, ja, wir haben uns Tagestickets geholt, wollt ihr uns die, also die haben insgesamt 50 Euro gekostet, also pro Stück 50 Euro gekostet, wollt ihr uns die für 20 abkaufen? Dann haben wir gesagt, ja, total gut, sehr gerne, müssen wir nicht voll bezahlen, tolle Idee. So, haben die den abgekauft, haben dann noch zwei Tickets dazu gekauft, standen an den Drehkreuzen für die Gondel, und es funktionierte nicht. Das heißt, es gab jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder hatten die uns irgendwie übers Ohr gehauen oder wir waren zu doof zum Lesen oder irgendwas, oder die funktionierten halt wirklich nicht. Und es waren aber Tageskarten, das stand drauf. Und wir hatten halt das Glück, also die beiden, zu denen ich gehörte, von denen ich einer war, die diese Karten hatten, dass der Typ, der dort stand und halt das beaufsichtigt hat, den Zustieg in die Gondel und halt den Durchlass am Drehkreuz, dass der nicht nochmal genauer hingeguckt hat und uns einfach reingelassen hat. Ansonsten, ja, also das war so ein bisschen unser kleiner krimineller Beitrag heute. Und das ist tatsächlich dann auch gut gegangen. Also wir kamen oben gut an, wir kamen auch wieder unten an. Aber es war ein bisschen aufregend tatsächlich. Ne?
Warum hat er denn nicht genau hingeguckt? Was waren das denn für Tageskarten?
Ja, das waren schon Tageskarten, aber ich glaube, also so haben wir es uns zusammengereimt, wahrscheinlich, es gibt ja mehrere Gondeln, die auf eine Ebene, also mehrere Gondel, wie ist das dann, Services, die dann auf eine Plattform führen und von dort aus gehen dann die Gondeln nach ganz oben. Und das sind halt unterschiedliche Anlaufstellen, also unterschiedliche Orte auch, wo man einsteigen kann in die Gondeln. Und wir vermuten, dass die möglicherweise woanders eingestiegen waren, die beiden. Und dann ging es auch reibungslos. Also du hattest dann mehrere Zwischenstationen, wo du dann auch immer wieder in neue Gondeln steigen musstest. Und das hat dann auch ohne Probleme funktioniert. Aber diese erste Station, die war ein bisschen neuralgisch.
Ja. Schein gehabt.
Aber hallo. ich Wein gehabt. Stett, drei Dinge, die du gerne kochst, bevor ich jetzt hier einen kompletten Monolog draus mache.
Ich finde das spannend. Ich meine, schließlich hast du ganz schön was zu erzählen. Ich habe auch noch was zu erzählen nachher, das dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Zwei Sachen nämlich, aber zunächst die drei Dinge, die ich gerne koche. Gerne esse oder gerne koche?
Nee, die du gerne kochst. Ich glaube, gerne essen hat man schon mal tatsächlich.
Ich koche grundsätzlich sehr gerne und ich koche gerne Dinge, die aufwendig sind. Das mache ich richtig gern. Da habe ich nicht so viel Zeit zu, das oft immer zu machen. Aber ich mache es trotzdem sehr gerne. Und zwar Ratatouille.
Wegen des Filmes, hä?
Ja, deshalb bin ich mal drauf gekommen, das zu machen. Und dann habe ich ein Kochbuch von Alfred Biolek gefunden.
Oh Gott, der, hab ihn selig, der Woche, ist ja gerade verschieden.
Letztes Wochenende verschieden. Von dem hatte ich das gefunden, das Buch. Und da hatte er ein Rezept von Ratatouille. Mhm. Und ich habe das Ratatouille dann allerdings so gekocht wie in dem Film. Also schon mit den Zutaten, die in seinem Rezept standen. Allerdings habe ich sie anders angerichtet. Ich habe sie tatsächlich angefangen, in ganz dünne Scheiben zu schneiden und sie dann so hinzulegen wie in dem Film. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und es ist glücklicherweise auch relativ lecker geworden. Und das mache ich jetzt wirklich sehr, sehr gerne. Zumal es auch ein relativ gesundes Gericht ist, weil es kaum Kohlenhydrate enthält und sehr wenig Fett und sehr viel Gemüse. Man wird davon nicht sehr lange satt, aber es schmeckt gut.
Aber man kann davon viel essen deswegen.
Man kann relativ viel davon essen, ja. Aber wie gesagt, es lohnt sich erst dann, wenn viele Leute da sind, weil es wirklich ultra aufwendig ist, weil man wirklich relativ lange erstmal eine Stunde am Schnibbeln ist. Und dann braucht das auch nochmal eine Stunde zum Backen. Also man kann es auch kochen, aber ich mache es meistens im Ofen. Und was koche ich noch gern? Ich koche gerne Suppen. Ich koche richtig gerne Suppen. Ich esse auch gerne Suppen, das trifft sich gut. Und Elisa auch, das ist sehr schön.
Richtiger Suppenkasper.
Ja, und das Schöne an Suppen ist, dass man damit quasi alles, was übrig ist, verwerten kann. Alles. Wenn man es geschickt anstellt, kriegst du alles in der Suppe gut verwertet, dass es schmeckt.
Restmetall, Atommüll, alles, was
man alles.
Weg ist. Was man genau. Weg muss.
Weg muss. Und deshalb koche ich gerne Suppen. Und ich esse sie auch gerne, weil sie eben gut schmecken. Und was ich würde ein Negativbeispiel nennen als drittes, weil es mir kein Positives einfällt. Ich backe sehr ungern und ich mache nicht so gern Auflauf. Das sind zwei Sachen, die ich nicht so gerne mache.
Würde ich an dieser Stelle mal Tim Melzer zitieren, der immer sehr, sehr gerne und sehr, sehr pissig sagt, Backen ist nicht Kochen.
Das habe ich heute jetzt gerade vorhin erst gehört. Und zwar, ich würde das zumindest als meine Empfehlung mit sagen. Ich weiß nicht, ob du noch eine hast.
Ich habe dann auch noch eine, ja.
Ja, und zwar der YouTube-Kanal von ZDF Besseresser. Das ist ein ganz hervorragender Kanal, weil man da auch mal lernt, was in seinem Essen drin ist, was man so kauft. Und da habe ich das heute erst gehört, weil ja jemand, er hat nämlich erklärt, Sebastian Leger hat erklärt, wie man Kinderpingui macht, also eine Schoko-Milchcreme-Schnitte. So. Mhm.
Nur um jetzt hier und mal keine Werbung genau zu machen.
Richtig,
ja. Ich hoffe ja immer noch auf die Kooperation mit Kinderschokolade irgendwann, aber die haben mich noch nicht erhört. Also irgendwie müssen wir da mal ein bisschen zu Potte kommen. Das muss mal was werden. Vielleicht müssen wir da irgendwie mal, na gut, egal. Lassen wir uns was einfallen. Wir kriegen die schon rum.
Wenn wir sie nachfragen, unsere neue Portion Leckerlis, wenn die anderen alle sind, wäre vielleicht eine Variante, aber das lässt sich nicht gut verschicken. Tut mir leid, also.
Da müssen Sie sich was einfallen lassen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Nee, aber dann hauen wir doch den Link zu dem YouTube-Kanal sehr, sehr gerne in die Infobox am Ende und in unsere Shownotes und dann geht schon wieder los. Dann klatsche ich einfach meine Empfehlung gleich mit daran, denn die ist auch relativ einfach, aber auch was für die Urlaubszeit, wo man nicht am Handy ist, sondern wo man tatsächlich analog mal noch denken muss, wer kann das schon heutzutage noch ohne Dr. Google, einfach mal ein Kreuzworträtsel machen. Sich hinsetzen und mal Kreuzworträtseln. Das klingt total langweilig und nach Ü60, aber es schult das Denken, es schult das Gehirn. Handschriftlich muss man auch noch eintragen, also das hat gleich mehrere Vorteile und man kann die grauen Zellen mal wieder ein bisschen wachsen lassen.
Das Problem an Kreuzworträtseln ist, dass wenn man nicht nicht in diesem Denk, in dieser Denke der Kreuzworträtsel drin ist, macht es nach der Hälfte keinen Spaß mehr.
Da muss man es öfter machen. Dann kommt
genau.
man da nämlich rein.
Da richtig. Weiß man, was die du wissen wollen. Du musst es wirklich regelmäßig machen, eigentlich jeden Tag. Dann kommst du gut hin. Nein, es macht natürlich auch so Spaß. Ich habe mal eine Zeit lang die LVZ-Probe gelesen, 6 Wochen, und habe mir jeden Tag das Kreuzworträtsel ausgeschnitten, wenn ich es nicht geschafft habe. Und das heißt, ich habe jetzt noch etwa 10 Stück übrig, 11 Stück. Mach das immer mal von Zeit zu Zeit.
Ja, ich habe noch so ein Schweden-Rätselheft, das habe ich mir irgendwann mal auf einem Flughafen gekauft und das begleitet mich seitdem immer, wenn ich im Urlaub bin, weil das ist so die einzige Zeit, wo ich ja halt wirklich auch Lust und Zeit habe, mich intensiv damit zu beschäftigen, weil das lohnt sich halt nicht, das mal für 10 Minuten auszupacken, finde ich immer, sondern ich denke mich da dann noch gerne richtig rein und versuche dann das zu lösen.
Kurze Frage.
Ja.
Wie beschäftigst du dich denn auf langen Flugreisen?
Auf langen Flugreisen?
Puh. Du bist ja viel unterwegs, normal, ja. Zumindest wenn es jetzt nicht gerade Corona-Pandemie hat.
Ja, also mal so. Ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, ich kann in öffentlichen Verkehrsmitteln eigentlich nicht schlafen, nur unter Extrembedingungen, also sprich, wenn ich irgendwie kaum geschlafen habe eine Nacht oder viel, viel zu wenig, dann mal, oder wenn ich, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen hackestrutze dicht bin, dann geht das auch mal, was ich aber de facto nie bin. Ansonsten gibt es ja oftmals glücklicherweise irgendwie so ein Multimedia-Angebot. Sonst tatsächlich lesen, wenn es ein einigermaßen ruhiger Flug ist. Das ist auch das einzige Verkehrsmittel, wo ich das wirklich normalerweise mit Glück auch kann, weil wenn es so wackelt im Bus oder im Zug, das ist dann nicht so das richtige Umfeld für mich zum Lesen. Sonst durchaus auch Kreuzworträtsel und auf jeden Fall Musik hören. Ich liebe meine Noise-Canceling-Kopfhörer dafür, dass sie es schaffen, den Radau, es ist ja wirklich kaum anders zu beschreiben, den Radau aus der Flugkabine so ein bisschen fernzuhalten und einem so ein bisschen sowas wie Privatsphäre zu suggerieren in dem Ganzen. Denn eigentlich, wenn man jetzt nicht Business oder First fliegt, ist das ja mittlerweile vor allem Massenabfertigung, was dort passiert. Vor allem bei einschlägigen Fluggesellschaften, die jetzt nicht unbedingt die Lufthansa sein müssen. Aber es geht ja schon immer mehr dahin, immer mehr Menschen zu immer weniger menschenwürdigen Konditionen durch die Gegend zu fahren und zu fliegen. Ja. Aber statt, wo wir gerade davon sprechen, kann es sein, dass eines der beiden Dinge, die du mit mir besprechen willst, noch unter Umständen damit zu tun haben?
Das ist das Dritte, was ich sogar mit dir besprechen möchte. Ach so. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass mir nicht so gut geht. Ne? Die meisten wissen ja auch schon, woran das liegt. Und dass sich die Flugschule, bei der ich bin, ja, die ja zu einem riesigen Konzern gehört, ist ja auch welcher das ist, die sich uns gegenüber wirklich verhalten, wie ich das nie von irgendwelchen Menschen gedacht hätte, dass das möglich ist. Und ich muss auch zugeben, selbst noch nie gegen irgendetwas, gegen Personen oder irgendetwas anderes, solchen Hass verspürt und solche Biederwärtigkeit. Das ist wirklich sehr, sehr seltsam und ich rede auch nicht viel darüber, aber es ist da trotzdem so, es tut gut, das auch mal zu erzählen, weil es ist auch erschreckend. Ich finde das auch erschreckend, dass ich mich selbst da nochmal auf eine andere Art und Weise kennenlernen muss. Und andererseits kann man auch sagen, dass es jetzt erst so ist. Irgendwann erlebt das ja jeder mal, dass er an einem Punkt in seinem Leben kommt, wo er eine bittere Enttäuschung erlebt. Dass es jetzt erst so ist bei mir, ist eigentlich relativ gut. Und andererseits ist es auch ein guter Punkt im Leben, wo das passieren kann, weil ich jetzt noch nicht irgendwie Familie, 3 Kinder und so weiter habe. Das wäre natürlich existenziell gesehen etwas kritischer. Jedenfalls, es klingt gleichzeitig positiv und gleichzeitig negativ. An sich versuche ich immer möglichst die positiven Sachen zu sehen. Es gibt allerdings auch Tage und heute ist nicht unbedingt einer von denen. Allerdings kann ich eigentlich auch dazu zählen, zumindest jetzt am Abend, wo es mir äußerst schwer fällt, dann sehr viel Positives darin zu sehen. Das hängt immer an der Dynamik, wie sich die Situation entwickelt. Und manchmal geht es rasant und in der Regel wird es nicht besser, sondern schwieriger aktuell. Und irgendwann muss der Moment kommen, wo es besser wird. Der Moment muss irgendwann kommen und er wird kommen, aber bis er kommt, ist es schwierig.
Dazu mal 2 investigativ-journalistische Nachfragen. Das eine ist, kannst du uns grundsätzlich irgendwas zur Sachlage sagen im Moment? Kannst du es natürlich auch verneinen. Aber irgendwie, wie der Stand aktuell ist, was die von euch wollen, was ihr nicht wollt oder ob es rechtlich da tatsächlich aufeinanderprallt am Ende. Kannst du dazu was sagen, ohne Gefahr zu laufen, von irgendwelchen Geheimagenten aus dem russischen Milieu aus der Gefahrenzone gezogen zu werden?
Also, ich kann dazu natürlich ein paar Sachen sagen. Und zwar prallt es rechtlich aufeinander, das ist kein Geheimnis, dass Großteil der Flugschüler die Flugschule verklagt haben, weil sie sich nicht rechtskonform verhalten. Mehr kann ich dann nicht sagen, was genau das Problem ist.
Eurer Ansicht nach, muss man da dazu immer einschränkend
dazu sagen? Genau, unserer Ansicht nach, richtig. Das ist auch immer bei solchen Sachen dazu zu sagen. Und da mehr, genauer kann ich leider nicht werden, das geht nicht.
Ja, das ist ja okay.
Einfach, weil eben es gerade da rechtlich aufeinander kracht. Und was war die andere Frage? Die andere Frage war...
Die hatte ich noch nicht gestellt. Die andere Frage okay. ist, wenn es jetzt so dermaßen problematisch ist momentan, es ist ja, geht ja unter Umständen auch um deinen zukünftigen Arbeitgeber. Was ist deine Motivation, noch mit diesem Arbeitgeber zusammenarbeiten zu wollen am Ende? Das ist eine böse Frage, ich weiß. Ich versuche dir mal noch ein, zwei Sekunden zum Denken zu verschaffen. Nein, er winkt ab.
Darüber habe ich schon sehr viel nachgedacht. Eigentlich regelmäßig, weil wenn jemand so mit einem umgeht, will man das ja eigentlich nicht. Dann muss man allerdings trennen, mit wem man arbeitet, was man dort macht und warum man das macht und warum und wer einen da jetzt wirklich so behandelt. Der direkte Vorgesetzte oder die direkte Vorgesetzte und die ganzen Kolleginnen und Kollegen, mit denen man arbeitet, die sind alle schwer in Ordnung. Und die haben die gleichen Probleme mit dem Arbeitgeber. Das ist in den Strukturen von großen Konzernen leider so. Das hat nicht nur mit diesem einen großen Konzern zu tun, sondern auch mit anderen. Auch Automobilherstellern und so weiter und so fort. Da ist es ja meistens so, dass man dann trotzdem dort arbeiten möchte. Und erstens, weil es ein relativ sicherer Arbeitsplatz am Ende ist, wenn man einmal drin ist. Und auch relativ krisensicher, was man mitbekommen hat. Und dass quasi die Menschen, die diesen Konzern leiten, so sind, wie sie sind, hat ihre Gründe. Oder andersrum, dass der Konzern so groß ist, liegt unter anderem auch daran, dass diese Menschen, die diesen Konzern leiten, so sind, wie sie sind. Dass sie sich so verhalten und wie sie sind, das ist eben das Problem und gleichzeitig das Glück von solchen großen Konzernen und in solchen großen Konzernen zu arbeiten. Wenn das jetzt eine kleine Firma wäre und man nicht so behandeln würde, dann würde ich Ihnen wahrscheinlich den Mittelfinger zeigen und gehen. Allerdings ist es so, wenn man Pilot werden will, kannst du nicht in einer kleinen Firma arbeiten. Da gibt es keine richtig kleinen Firmen. Du musst immer irgendwie in einer Firma arbeiten, die relativ groß ist, weil es schon einen Haufen Geld kostet, überhaupt ein Flugzeug zu haben und zu betreiben. Meistens sind das dann mehrere.
Ich finde es sehr beachtlich, dass du das so rational trennen kannst. Das ist auch ungefähr die Antwort, die ich tatsächlich erwartet hatte auf die Frage. Aber es ist schon, es tut schon gut, das nochmal so reflektiert und auch so rational runtergebrochen zu hören. Aber wie gesagt, ich hatte es nicht anders großartig erwartet. Stett, wie geht's denn bei dir jetzt so die nächsten Tage noch weiter? Fährst du nochmal in Urlaub? Wie war denn das? Ich habe das schon wieder verdrängt, ehrlich gesagt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen hatten, was deine Pläne sind. Wir haben, glaube ich, die ganze Zeit nur drüber gesprochen, was meine Pläne sind.
Das ist völlig in Ordnung. Also, wir fahren nicht mehr in Urlaub, weil wir haben jetzt Tiere und dieses Jahr können wir es uns auch nicht leisten, in Urlaub zu fahren. Und brauchen wir auch nicht, weil wir hier jetzt erstmal sind und wir sind jetzt hier angekommen in unserem Höfchen und das ist quasi wie Urlaub. Man hat natürlich ein bisschen mehr zu tun als im Urlaub. Zum Beispiel habe ich heute, das ist jetzt die zweite Sache, die ich erzählen wollte, ich habe heute Heu reingeholt.
Na, Heu.
Nicht wirklich Heu. Ja,
wollen wir die Folge Heu so nennen?
Nee? Ich habe einen anderen Folgetitel, der kommt jetzt auch gleich. wir haben Gras gemäht, ein Freund von mir war da, ein Freund von uns war da, der ist extra aus Bayern hochgefahren und war jetzt quasi fast die ganze Woche hier und hat unter anderem uns auch geholfen beim Rasenmähen. Wir haben jetzt ein neues Gerät, ein Balkenmäher, mit dem man auch riesengroßes Gras, sehr, sehr hohes Gras mähen kann, das bleibt aber liegen. Und das ist jetzt trocken geworden in den letzten zwei Tagen. Und eigentlich hat der das alles gemäht. Ja, ich habe ein bisschen mit dem Rechen hinterher, aber der hat es eigentlich alles gemäht. Und jetzt, heute, sind zwei Tage vorbei, das Gras ist trocken geworden, furztrocken. Und das habe ich jetzt quasi zusammengerecht und habe festgestellt, dass es Massen sind. Und wir gucken müssen, wo wir es hinpacken. Aber wahrscheinlich werden wir es kompostieren, weil es nicht mehr gut genug ist zum Verfüttern. Da hätte man es anders angehen müssen insgesamt.
Ja. Der Titel von Stets Biografie, Julius Sattler, der Rächer. Entschuldigung.
Ja. Genau. So, und jetzt kommt's, dass ein Teil dieses Grundstücks an der Straße liegt und dass man das dort mähen muss und es dort keinen Fußweg gibt. Das ist relativ gefährlich, wenn man dort mäht. Würde ich zum Beispiel erstmal nicht die Kinder machen lassen, bis sie vielleicht, keine Ahnung, bis sie alt genug sind. Und da haben wir also ein Straßenschild, also ein Warnschild aufgestellt. Und zwar hat der Kumpel, der das gemacht hat, hat es mir erzählt, berichtet, ich habe es selbst nicht erlebt, aber ich finde es klasse. Hat er also beim Nachbarn geklingelt und gefragt, ob er das quasi dort direkt schon vor seinem Grundstück aufstellen kann, damit die Leute auch ein bisschen Reaktionszeit haben. Quasi noch auf dem anderen Grundstück, dass man das schon sehen kann. Und dann kam jemand raus und sagt, und er meinte so, ja, nur, dass Sie sich nicht wundern, ich habe jetzt hier dieses Schild aufgestellt, weil ich jetzt gerade noch mal ein bisschen Rasen mähen will. Und jetzt kommt mein Folgentitel, die Reaktion des Nachbarn war, mich wundert nicht mehr.
Sehr gut.
Ja. Und das möchte ich bitte als Folgentitel, mich wundert nicht mehr.
Mich wundert nicht mehr. Ja, das ist schön. Das ist auch wieder, also wir bleiben sozusagen dem letzten Folgentitel, kann ich mal kosten, auch ein bisschen treu. Mich wundert nicht mehr. Ja, finde ich witzig. Hat was.
Wenn es hinpasst, hoffentlich passt es.
Ja, doch, passt hin. Kriegen wir hin. Das stauche ich sonst zusammen. Das passt schon. Aber ich habe festgestellt neulich, also was neulich, gestern, mit Schrecken. Und zwar ist meine CD, die immer noch überall erhältlich ist, auf allen Streaming-Plattformen und natürlich auch in dem jeden, ich komme nochmal rein, die natürlich überall erhältlich ist, auf allen Streaming-Plattformen und in jedem gut sortierten CD-Großhandel, ist die herausgekommen und das unter anderem mit der Unterstützung des Stipendiums Neustadt Kultur. Nun war Teil des Deals dieses Stipendiums, was relativ hoch dotiert ist, dass du einen Sachbericht verfasst, den du bis zu einer bestimmten Frist abzugeben hast. Und naja, was soll ich sagen? Also wir haben dann gestern hier gesessen, haben irgendwie eine Folge aus irgendeiner Serie geguckt und im Zusammenhang dieser Serie fiel irgendwo das Wort Stipendium. Und es war der Moment, wo mir wie Schuppen von den Augen fiel, verdammte Scheiße, ich muss diesen dämlichen Sachtext noch schreiben, diesen Sachbericht. Und habe dann nachgeguckt, bis wann und habe drei verschiedene E-Mail-Informationen bekommen. Die eine war bis zum 29., das wäre also gestern gewesen. Die andere bis zum 31. und die aktuellste Mail, die ich habe, ist bis zum 1.8. Jetzt habe ich mich heute dran gesetzt und angefangen, da ein bisschen was runterzurattern. Also du musst ja dann so sagen, wie das Projekt vonstatten ging und ob du was gemacht hast und warum du es gemacht hast, wer beteiligt war, etc. pp. Und am Ende ist es dann so, du hast eine bestimmte Zeichenanzahl natürlich, die vorgegeben ist und du hast im Prinzip eine Maske online, wo du das dann reinkopieren musst und das dann abschicken musst. Das bedeutet, du kannst diese Zeichenanzahl auch nicht wirklich überschreiten. Nun, bin doof, wie ich bin, das ist mir früher in der Schule schon immer zum Verhängnis geworden, habe ich die Aufgabenstellung nicht richtig gelesen und habe statt 1000 bis 2000 Zeichen 1000 bis 2000 Worte geschrieben. Das bedeutet, ich habe mir einen Haufen mehr Arbeit gemacht, als ich hätte machen müssen und muss jetzt zusehen, dass ich das Ganze wieder eindampfe auf ein Format, was halt definitiv auch in diese Maske passt. So, das war meine kleine Schrecksekunde gestern.
Wir können nebenbei bemerkt, ja? Das ist ja bei Online-Bewerbungen nicht anders. Das ist heutzutage so ganz viel zumindest so. Unter anderem auch bei damals, als ich mich noch beworben habe, bei Lufthansa war das noch so richtig. Bei
damals, Lufthansa, als er sich noch beworben
damals,
hat.
Damals, als das ging. Das ist jetzt schon damals. 7 Jahre her.
Ja. Da habe ich beim Studium angefangen. Das
ist wirklich schon 7 Jahre her. Nee,
ich habe vorher schon. Ich habe vor 8 mit meinem Studium angefangen.
Ja. Da habe ich da auch ein Motivationsschreiben reinschreiben müssen. Und zwar, dass man mit 10 Fragen, warum ich Pilot werden will und so weiter und so fort, sowas, solche Sachen, halt Motivationsschreiben. Und das waren auch nur 1200 Zeichen. Ist nicht viel.
Nee, das ist wenig. Wie mir dann aufging, ist das wirklich nicht viel.
Ein paar Sätze bloß, ja.
Also Fakt ist, ich habe es 4-facher geschrieben von dem, was ich hätte schreiben sollen, am Ende. Und muss das jetzt irgendwie so wieder zusammendampfen und essenzieren, dass es am Ende irgendwie einen sinnvollen Text ergibt. Gut, das noch am Rand.
Achtung, jetzt kommt das obligatorische Gießen.
Ja, gut, haben wir das auch. Ich habe mal wieder Bock auf eine Community-Aufgabe, Stett. Bist du da dabei?
Ja.
Sehr gut. Direkt noch eine Fliege erschlagen. die mir hier schon wieder auch tierisch auf den Senkel gehen. Also Österreich hat genauso ein Fliegenproblem wie Deutschland im Moment. Das nur am Rand. Und zwar hatte ich so im Kopf, vielleicht haben ja unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer Lust, Fotos von sich im Urlaub, also vielleicht nicht von sich, aber von ihrem Urlaub zu teilen in den Situationen, in denen sie Distanz und Gloria unterwegs hören. Vielleicht hört ja der ein oder die andere das Ganze im Auto, auf Reise, mit Kindern irgendwohin, auf dem Fahrrad, am Strand, was weiß ich, im Pool. Kann ja sonst was sein. Wenn ihr da Bock habt, dann schickt uns doch eure Fotos und wir würden die dann möglicherweise bei uns bei Instagram teilen. Das vielleicht als Aufgabe. Es gibt bestimmt, wenn ich den Herrn Stettlieb frage, auch die Möglichkeit, sich weitere Leckerlis zu verdienen.
Ja.
Diesmal möglicherweise dann hoffentlich schon mit Sponsoring von Kindern. Alles Gute.
Wahrscheinlich. die Sache ist auch, ihr könnt auch das in euren Storys teilen und uns dann dabei markieren. Das ist auch möglich. Das wäre auch leckerliwürdig.
Also entscheidend wäre, dass wir das irgendwie mitkriegen, dass ihr das teilt. Wie, ist uns eigentlich egal. Ihr könnt uns das theoretisch auch per E-Mail schicken. Und wenn ihr sagt, ihr wollt nicht, dass wir das irgendwie öffentlich stellen, auch kein Problem. Wir sind da die Letzten, die da irgendjemanden einen Strick draus drehen würden bei der Teilnahme. Also, beteiligt euch. Wir freuen uns, das zu sehen, wo, in welcher Region und in welcher Situation ihr uns da so hört unterwegs im Urlaub, so ihr denn im Urlaub seid. Ihr könnt natürlich auch von Balkonien schicken. Und dann schauen wir denen sehr gespannt entgegen. Ja, jetzt haben wir geklärt, wie es bei dir weitergeht. Du machst also Tierpflegerei auf Balkonien, auf Neubalkonien, muss man ja sagen. Für mich geht es tatsächlich noch zweimal an die Ostsee mit kleiner Pause und zwischendurch dann nochmal hierher, da haben wir tatsächlich im Urlaub mal ein klitzekleines Projekt mit Amakort zugesagt und ich überlege, ob ich diesen Sommer noch meinen Segelschein mache. Also mal gucken, ob das zustande kommt, ob ich das hinbekomme, aber da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, einfach mal mit so einem Schiff durch die Gegend zu schippern am Ende. Mal sehen, einen Surfschein habe ich ja schon, das wissen vielleicht manche noch gar nicht, aber ich habe Lust auch mal mit dem Boot durch die Gegend zu cruisen und werde mir das mal angucken, ob das irgendwie umsetzbar ist in der Zeit, die ich da oben habe. Schauen wir mal, morgen gehen wir nochmal wandern hier in dieser Region, in der wir übrigens übelstes Schwein mit dem Wetter hatten. Also es war eigentlich von der Wetteraussicht her angesagt 7 Tage Gewitter und Regen mit jeweils 80-90%iger Wahrscheinlichkeit. Effektiv hatten wir, glaube ich, bis jetzt jeden Tag Sonne plus einen kleinen Regenschauer respektive kleines Gewitter so irgendwann ab 17, 18 Uhr. Also wir haben hier wirklich sehr viel bekommen für unser Geld. Eine unfassbar rührige Quartiermami, die hier, also nachdem wir ihr gesagt haben, einer von uns schreibt eine Prüfung am Freitag, der andere muss einen Podcast aufnehmen, hier Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, um irgendwie das WLAN, was zu dem Zeitpunkt, als wir ankamen, noch nicht ging, zum Laufen zu bekommen. Und wie man sieht und hört, hat das ja auch funktioniert. Also sehr, sehr schön, super Preis-Leistungs-Verhältnis, eine super geile Gegend hier, kann ich nur jedem empfehlen. Maishofen sollte man unbedingt mal machen. Und Stett, du und ich, wir haben ein Projekt zusammen vor der Brust in der nächsten Woche, wo wir mal wieder zusammen musizieren dürfen. Ne? Und das stellt auch ein bisschen ein Problem dar, weil wir noch nicht ganz genau wissen, wie die Aufnahmesituation sich gestaltet, ob sich eine Aufnahmesituation gestalten kann. Denn tatsächlich sind wir von den Tagesplänen her relativ ausgebucht. Aber wir haben vor Beginn der Aufzeichnung besprochen, dass wir das auf jeden Fall irgendwie versuchen durchzuprügeln und hier eine richtig herrliche Folge durchpetern und durchlurchen. Das wird auf jeden Fall irgendwie stattfinden. Und wenn es nur eine Anstandsviertelstunde ist am Ende, aber irgendwas wird kommen. Das versuchen wir euch jetzt hier nicht hoch und heilig zu versprechen, denn wer weiß, am Ende gibt es kein WLAN dort, wo wir singen, aber immerhin sagen wir, wir geben unser Bestes, dass wir das am Ende auch zustande kriegen. Stett, du hast noch eine Sache, die du besprechen wolltest, meine ich.
Ja, eine Begegnung der Woche gab es noch.
Ah, wunderbar.
Genau, ich habe nämlich zum ersten Mal bin ich in ein Orgelkonzert gegangen, wo nur Orgel erklang.
Das ist speziell.
Und das war Mittwoch. Und es war sehr, sehr gut und unglaublich, weil es war nämlich in Merseburg im Dom, wo die größte Ladegastorgel steht. Und die hat wirklich einen unwahrscheinlich tollen Klang. Und ich verstehe nicht sehr viel von Orgel. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Orgel gehört bis jetzt, quasi wegen Tomanekor natürlich. Also, zur kurzen Erklärung, da gab es immer, eigentlich in jedem Konzert, in dem wir gesungen haben, und in jeder Motette, in jedem Gottesdienst wurde Orgel gespielt. Und deshalb kann ich das schon schätzen, wenn es gut ist. Und das war ganz toll. Und es hat gespielt, unser lieber bekannter Kollege, Freund Sebastian Heindl.
Ah ja.
Und der ist ja wirklich auch wirklich ein Ausnahmekünstler in meinen Augen.
Der Shootingstar in der Orgelszene.
Mhm. Kann man schon mal so sagen. Und es war wirklich unwahrscheinlich gut. Und es war sehr, sehr kurzweilig. Und spätestens dann, wenn ich es kurzweilig finde, weiß ich, das hat mir sehr gut gefallen.
Tatsächlich finde ich
hätte gerne mehr gehabt.
Wenn ich dir kurz da dazwischen grätschen darf, ich finde es bei der Orgel speziell meistens gar nicht so beeindruckend, wenn gut gespielt wird, also im Sinne von, wenn, jetzt mal platt formuliert, wenn alle Tasten getroffen werden, sondern ich finde es gerade beeindruckend, wenn auch gut registriert wird, wenn es gute Register sind, wenn es farbenreich ist, wenn es eben nicht langweilig und eintönig ist, wie man es schon gefühlt tausendmal gehört hat, sondern die Orgel hat ja so ein riesiges Potenzial, so ein Farbenpotenzial, das ist wahrscheinlich das farbigste Instrument, was es gibt dort im draußen im weiten Rund, das ist auch eines der ältesten. Wir hatten mal eine Folge, die ist mächtige Geräte, da haben wir kurz drüber gesprochen, da kann man nochmal zurückhören. Also da kann ich dir absolut zustimmen und Sebastian schafft es auch in meinen Augen wie kein Zweiter aus diesem Instrument alles rauszuholen, was man rausholen kann. Es gibt da noch ein paar andere ganz begabte Kollegen, die uns auch zum Teil zuhören. Liebe Grüße. Es ist schon, man sagt, die Orgel ist die Königin der Instrumente, wenn ich mich nicht irre. Und das ist auch tatsächlich, finde ich, nicht übertrieben. Wenn sie gut gespielt wird.
Er hat sehr facettenreich gespielt und interessant war auch, dass an diesem Tage, das ist jetzt die Begegnung auch, von der ich sprechen möchte, dieses Konzert auch von dem ehemaligen Thomaskantor Georg Christoph Biller besucht wurde. Und zwar aus dem Grunde, wir sind gemeinsam hingefahren und das war sehr, sehr schön, weil ich mich sehr lange nicht mehr so lange mit ihm unterhalten konnte und es ist sehr, sehr inspirierend jedes Mal, sich mit ihm zu unterhalten und auch zu sehen, was er auch für ein Ausnahmemusiker ist. Und dann hat man gesehen, wie diese beiden Musiker sich unterhalten haben. Und da spätestens merkst du, das habe ich gemerkt, dass ich schon so lange und nicht mehr in der Szene drin bin und auch diese Expertise niemals haben werde, die diese beiden Menschen haben. An Musikexpertise. Und das hat mich irgendwie beeindruckt. Und ich fand es sehr, sehr interessant, wie sich diese beiden Leute unterhalten haben miteinander. Und es hatte auch einen Grund gehabt, denn ein Stück, was in diesem Konzert uraufgeführt wurde, war Herrn Biller gewidmet. Und das ist eine Fuge, Toccata und Fuge oder Präludium und Fuge über die Themen BACH und GCB.
Ah, aber von Sebastian selber oder von wem war das Stück? Ach, schön.
Genau.
Herrlich. Ja, dem ist doch nichts hinzuzufügen. Wie sagt man? Fügen. Fiegen. Hinzuzufiegen. Ich sag schon Fiegen, weil so viele Fliegen durch die
Gegend fliegen. Dem ist nicht hinzufuziegen.
Nee. Ach nee, das war ein Schaf. Egal. Gut, machen wir die Folge zu. Geht ja lang genug. Und ich hätte noch einen Heinz im Angebot zum Schluss. Den würde ich noch vortragen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest unbedingt?
Mich wundert nicht mehr.
Gut, dann kommt genau in diesem Kontext der Heinz dieser Woche. Er passt auch ein bisschen zu meiner derzeitigen Situation. Er heißt nämlich: Dort bin ich. Wisst ihr, wo ihr mich stets im Urlaub findet? Nur immer dort, wo frohe Menschen sind, wo auch mal Wind die Birkenbäume biegt und man auch sonntags frische Brötchen kriegt. In diesem Sinne,
alles Gute.
Tschüss.